Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Aufgrund des 75-jährigen Jubiläums der Hessischen Verfassung dreht sich unser Podcast heute um die Frage, ist die Verfassung auf unvorhersehbare Herausforderungen vorbereitet? Da wir alle von der derzeitigen Corona-Krise betroffen sind, bin ich sicher, dass sich jeder von uns einmal diese Frage gestellt hat. Auch die Medien diskutieren stark darüber, ob die Regierung dem Grundgesetz gerechtwerdend gehandelt hat. Um diese Frage zu klären, habe ich für heute eine Juristin, die sich seit Beginn der Krise mit solchen Fragen beschäftigt hat, eingeladen. Hallo Isabel, schön, dass du die Zeit gefunden hast, heute an diesem Podcast teilzunehmen.
Hallo Leonie, danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und mir deshalb auch gerne Zeit genommen. Wie du schon gesagt hast, habe ich viel Zeit investiert, um mich mit dem Thema Gesetzgebung rund um Corona auseinanderzusetzen. Ich hoffe daher, dass ich deine Fragen so gut wie möglich beantworten kann.
Sehr gut, dann fangen wir doch direkt mal an. Unter dem letzten Podcast haben sich einige Fragen der Zuhörer gesammelt. Eine davon ist durch die Quarantänebestimmung das Recht der Freizügigkeit verletzt worden?
Also, als erstes würde ich gerne erklären, was das Recht der Freizügigkeit überhaupt ist. Dabei geht es darum, dass jeder Mensch in Deutschland hingehen kann, wo er möchte. Damit kann er über alle Grenzen in Deutschland hinweg reisen oder wohnen, ohne dabei vom Staat eingeschränkt zu werden. Nicht zu verwechseln ist dies mit dem europäischen Grundrecht auf Freizügigkeit, welches besagt, dass jeder EU-Bürger frei zwischen den EU-Ländern reisen darf. Somit wurden durch die Quarantänemaßnahmen das deutsche Grundrecht auf Freizügigkeit eingeschränkt, ebenso wie das europäische Recht auf Freizügigkeit durch Einreisebeschränkungen.
Also haben die ganzen Querdenker recht?
Das habe ich damit nicht gesagt. Das sind nur die Grundgesetze, die eingeschränkt wurden.
Das sind ja aber nicht die einzigen Grundgesetze, die verletzt wurden. Zum Beispiel darf unser Zuhörer Fabian nicht mehr zu einem Fridays for Future-Protest aufrufen. Auch Sabine ist verärgert, sich nicht mehr für ihre Zukunft einsetzen zu können. Aber das ist ja noch nicht alles. Durch die Einschränkung der Versammlungsfreiheit leidet auch die Religionsfreiheit. Eine Statistik der Forschungsgruppe Weltanschauung in Deutschland zeigt, dass 61% der Deutschen sich einer Religion zugehörig fühlen. Also können fast 50 Millionen Deutsche ihre Religion nicht ohne Kompromisse ausleben. Das muss man sich ja auch erstmal vorstellen.
Natürlich. Klingt so eine große Zahl im ersten Moment sehr erschreckend.
Auf jeden Fall. Deshalb frage ich mich, womit man sowas überhaupt rechtfertigen kann.
Um deine Zuhörer zu beruhigen, diese Maßnahmen sind nicht aus der Luft gegriffen, sondern im Grundgesetzbuch innerhalb des Infektionsschutzgesetzes festgelegt. Und rein zufällig habe ich gerade mein Grundgesetzbuch vor mir liegen. Und da würde ich das Infektionsschutzgesetz auch einmal vorlesen. Mhm. Paragraph 1, Absatz 1. Zweck des Gesetzes ist es, übertragbare Krankheiten bei Menschen vorzubeugen, Infektionen frühzeitig zu erkennen und ihre Weiterverbreitung zu verhindern.
Um auf Fabians und Sabines Beschwerde zurückzukommen, die derzeitigen Maßnahmen sind also nicht zu umgehen. Somit müsst ihr leider weiter auf eure Proteste verzichten. An diejenigen unter euch, die im Moment leider nicht zur Kirche gehen können oder auf andere Versammlungen verzichten müssen, es gibt Alternativen. Meine Gemeinde bietet beispielsweise Online-Gottesdienste per Live-Übertragung an. Es gibt natürlich auch den Fernsehgottesdienst. Wir müssen jetzt leider einfach die Zähne zusammenbeißen und das Beste aus der Situation machen.
Da stimme ich dir vollkommen zu.
Leider gibt es noch mehr Rechte, die eingeschränkt wurden. Mhm. Und bei diesen ist es schwer, das Beste daraus zu machen. Zum Beispiel das Recht auf Privatsphäre wurde durch die Meldepflicht verletzt, nicht wahr? Selbst die scheinbar unantastbare Freiheit der Kunst ist eingeschränkt. Doch da kommen wir wieder zur Versammlungsfreiheit, oder?
Ja, ganz genau. Leider können Kunstausstellungen nicht mehr besucht werden. Theaterstücke und Vorstellungen dürfen nicht mehr vorgestellt oder gar besucht werden. Man könnte sagen, dass die freie Entfaltung der Persönlichkeit, Artikel 2 Absatz 1, durch die derzeitige Situation eingeschränkt ist. Denn auch Hobbys wie Sport treiben oder Musizieren waren eine Zeit lang nicht möglich. Jetzt geht es wieder bergauf. Jedoch könnten die Infektionszahlen jederzeit wieder ansteigen und diese Maßnahmen erneut eintreten lassen. Deshalb lässt uns das Infektionsschutzgesetz den Spielraum der Möglichkeit einer Meldepflicht. Es ist ganz und gar darauf ausgelegt, im Falle einer Pandemie die Eindämmung der Krankheit zu gewährleisten.
Nicht nur Hobbys waren eingeschränkt. Nein, noch viel wichtiger, wahnsinnige viele Berufsgruppen waren betroffen.
Auch mit diesem Thema habe ich mich natürlich beschäftigt. Dazu habe ich mir auch einen Artikel rausgesucht, nämlich Artikel 12 Absatz 1 im Grundgesetzbuch. Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes geregelt werden. Das heißt also, dass das Grundgesetz der Regierung den Freiraum lässt, das Ausüben des Berufs eines jeden deutschen Bürgers einschränken zu können. Somit sind Kurzarbeit, Arbeiten im Homeoffice, aber auch leider Entlassungen begründet. Natürlich bringt die Pandemie geringe Einstiegschancen in den gewünschten Beruf mit sich.
Dazu kommt noch, dass Eltern mehrere Wochen komplett zu Hause bleiben mussten, um auf ihre Kinder aufzupassen. Dabei sind sie weder Pädagogen noch Lehrer. Das stellt für die Kinder natürlich ein Problem dar. Auch die Berufsvorbereitung der Jugendlichen hat in den letzten Monaten gelitten. Viele konnten ihr Praktikum nicht wahrnehmen, von Schnuppersemestern oder Probevorlesungen ganz zu schweigen. Es fehlen die nötigen Berufseinblicke und das erschwert die Berufswahl erheblich.
Zusammenfassend ist also zu sagen, dass jede Altersgruppe durch die verstärkten Regelungen vor Probleme gestellt wird und eine Anpassung von jedem ist erforderlich.
Da sind wir wieder an einem Punkt, an dem ich mich frage, wer entscheidet denn überhaupt über diese Regelung und ihre Intensität? Könntest du mir das erklären?
Aber natürlich, Leonie. Für diese Frage gibt es natürlich auch einen Artikel. Artikel 74 Absatz 1 Nummer 19 besagt, dass im Fall einer gemeingefährlichen oder übertragbaren Krankheit die konkurrierende Gesetzgebung die Entscheidung trifft.
Ganz kurz, was ist denn die konkurrierende Gesetzgebung?
Also zunächst sollte man wissen, dass Deutschland ein föderaler Staat ist. Das heißt, er ist in Gliedstaaten, die 16 Bundesländer, geteilt. Die konkurrierende Gesetzgebung teilt sich auf in die Gesetzgebung des Staates und in die der Gliedstaaten. Während der Pandemie wurde also beschlossen, dass jeder Minister der Bundesländer über die Maßnahmen selbst entscheiden darf. Der Bund liefert hier lediglich Vorschläge. Ist dir der Begriff jetzt klarer?
Ja, danke.
Gut, um zu deiner Frage zurückzukehren. Die Minister handeln nach den drei Prinzipien der Verhältnismäßigkeit. Die erste Frage wäre hier, ob die Maßnahmen geeignet sind. Die zweite ist, sind diese erforderlich? Und die dritte, sind die Maßnahmen zumutbar? Der Umfang und die Intensität wird jedoch individuell vom Minister bestimmt.
Ah, okay. Aber glaubst du, in der Pandemie hätte Deutschland Einheit gebraucht? Weil so wie ich das mitbekommen habe, waren an manchen Punkten die Maßnahmen hier stärker als zum Beispiel in der Pfalz. Also sind alle in die Rheinland-Pfalz und haben dort Corona verbreitet.
Da kann ich dir nur teilweise zustimmen. Zum einen, wie du bereits erwähnt hast, ergeben unterschiedliche Maßnahmen Fluchtpunkte. Aber zum anderen haben Fehler nicht so einen großen Effekt. Außerdem gibt es so keinen Einzelnen, der die Entscheidungslast trägt, sondern viele, die sich absprechen und kooperieren können. So kann auch ein einzelnes Bundesland als Vorbild für die anderen gelten.
Es kann jedoch auch auf das Gegenteil hinauslaufen. Wenn zum Beispiel kein Minister vorangehen will und eine Entscheidung treffen will. Kann jedoch auch das Gegenteil passieren. Wenn zum Beispiel kein Minister vorangeht und eine Entscheidung trifft, sondern sich keiner traut zu handeln. So wird die Situation gelähmt und nicht gelöst.
Sicher ist dies im Bereich des Möglichen. Aber der Föderalismus ermöglicht jedem Minister die Nähe zur Situation im jeweiligen Bundesland. So waren die Inzidenzzahlen in jedem Bundesland unterschiedlich hoch, also mussten auch die Regelungen gerechtfertigt angepasst werden.
Waren sie denn immer gerechtfertigt? War es gerechtfertigt, Bewohner der Altersheime vollkommen zu isolieren? Viele wohnten dort wochenlang ohne familiären Besuch und starben vielleicht sogar ohne die Chance, Abschied von ihren Liebsten zu nehmen. Könnte man vielleicht sogar von Verletzung der Menschenwürde sprechen?
Also, erstmal finde ich es gut, dass du das Gesetz der Menschenwürde ansprichst. Es ist für mich das Wichtigste aller Grundgesetze. Artikel 1 Absatz 1 besagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und beschützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Um deine Frage zu beantworten, müssen wir die Würde des Menschen erstmal juristisch definieren. Die Formulierungen, welche dazu im Grundgesetzbuch stehen, sind nämlich sehr schwammig. Mit Menschenwürde wird der unantastbare geistig-sittliche Wert eines jeden Menschen bezeichnet. Um das Ganze etwas besser zu verstehen, habe ich ein Beispiel herausgesucht. In Deutschland ist es illegal, einen Menschen zu foltern. Es widerspricht auch der Wahrung der Menschenwürde, wenn Deutschland einen Menschen in ein Land abschiebt, wo klar ist, dass dieser Mensch dort gefoltert wird. Weitere Verstöße wären zum Beispiel Zwangsheirat, Menschenhandel oder Zwangsarbeit.
Also würdest du sagen, dass die Menschenwürde der im Altersheim lebenden Menschen nicht verletzt wurde?
Ja, ich denke, dass unser Staat alles getan hat, diesen wichtigen Artikel zu schützen. Und meiner Meinung nach hat er es auch geschafft. Auch wenn bestimmte Gruppen natürlich leider mehr leiden mussten als andere.
Ja, sicher. Ich glaube, hier spalten sich die Meinungen. Was glaubt ihr, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin? Schreibt mir das gerne unter diesen Podcast. Dir, liebe Isabel, danke für deine Zeit. Du hast diesen Podcast sehr bereichert.
Sehr gerne. Danke für die Möglichkeit, hieran teilzunehmen.
So, das war's, ihr Lieben. Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.